Ich bin ja mal Highlands und damit eigentlich ein Freund des Nordens und Westens von Schottland. Aber mittlerweile entdecke ich auch für mich immer mehr den Osten. Städte wie Dundee, Montrose und Aberdeen sind so tief verwurzelt in der Geschichte des Landes. Die Cairngorms bieten eine wilde Berglandschaft und die teils raue Natur der Nordseeküste, die sich abwechselt mit malerischen Fischerdörfern, ist einfach großartig. Kurz, es gibt wirklich viel zu entdecken dort und deswegen möchte ich mit euch in Zukunft mehr über den Osten Schottlands sprechen und mit mehr meine ich, dass ich das in mehreren Folgen auch tun möchte. Heute möchte ich zunächst einmal die Gegend um Moray, Speyside und die Cairngorms und die Royal Deeside ein wenig beleuchten. Dafür brauche ich aber dringend Unterstützung und zwar von einer Reisespezialistin, die den Osten kennt wie ihre eigene Westentasche. Also mit der Bärbel Lekon von Lütitern arbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren zusammen. Und als Reisevermittlerin bietet sie Individualreisen auch nach Schottland an. Hallo, Bärbel.
Hallo, Stefan. Toll, wieder mit dabei zu sein.
Grüß dich. Freut mich, dass du mich heute so ein bisschen unterstützt bei meiner Reise in den Osten. Du magst den Osten ja recht gerne. Was macht so für dich grob die Faszination Osten von Schottland aus?
Ganz grob gesprochen, er ist abwechslungsreicher als der Westen. Und das ist es, was ich so reizvoll finde. Nichts gegen den Westen, die Grampian-Bergkette, die sich die ganze Küste entlang zieht, ist faszinierend, ist spektakulär, überhaupt gar kein Thema, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn ich dort länger unterwegs bin, und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, wird es mir dann irgendwann langweilig, weil es immer nur derselbe Ausblick aus dem Fenster ist. Berge, Berge, Berge. Und ich als Küstenkind brauche eben auch das Meer. Und die Grampians verweigern mir häufig den Zugang zum Meer. Und das ist etwas, was ich im Osten viel, viel schöner finde. Und er ist eben landschaftlich, finde ich, reizvoller, weil du von Küste über Hügellandschaft bis Berge und Moore einfach alles hast. Was auch von der Vegetation her, finde ich, spannender ist. Und er ist kulturell reicher für mein Empfinden. Dort hat sich eben der Großteil der Geschichte abgespielt und das findet man da einfach eben in Massen mehr als im Westen und das finde ich eben halt ganz toll.
Genau, und das ist ja heute auch wirklich kein Wettbewerb, den wir hier austragen wollen. Nein. Bevor die Menschen in den Kommentarspalten jetzt erzürnen.
Nein, auf die eine oder andere
Art und Weise. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen ja eben heute ein bisschen was Neues kennenlernen, ein bisschen was Neues beleuchten. Und bestimmt gibt es auch viele, die das ebenso sehen wie du oder die einfach eine abwechslungsreiche Reise planen, die halt sowohl den Osten als auch den Westen als auch den Norden.
Es ist ein subjektives Empfinden. Ne? So.
Und heute wollen wir ja anfangen mit dem ersten Teil von der Serie über den Osten. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns Moray, die Speyside und grob die Cairngorms ein bisschen vornehmen. Jetzt hast du natürlich schon eine allgemeine Erklärung über den Osten und was dich da so reizt abgegeben. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen über dieses Gebiet ein bisschen mehr erzählen. Was ist da der Reiz und was ist da so typisch für diesen Bereich?
Gerne. Also dann schlage ich vor, arbeiten wir uns ein bisschen von Nord nach Süd, damit wir da so eine kleine Reihenfolge haben. Und ich fange dann mal im Norden, also an der Küste an. Und hier finde ich es, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, sehr reizvoll, dass du hier Steilküste hast. Steilküste, wo du stundenlang, kilometerweise entlang wandern kannst, immer den Blick zum Horizont. Ich als Küstenkind muss es einfach haben, dass ich quasi zum Frühstück sehen kann, wer zum Mittagessen kommt. Und das bietet mir diese Gegend. Ich habe also den Blick zum Horizont. Mit etwas Glück werde ich sogar bei so einer Wanderung noch von einer Gruppe Delfine begleitet. Das ist dann natürlich obercool. Es gibt an der Steilküste Unterbrechungen mit herrlichen Sandstränden, die ganz einsam sind, weil du eben nicht mit dem Auto vorfahren kannst, sondern eben ein paar Meter erstmal laufen musst, was vielleicht den einen oder anderen schon mal abschreckt. Es gibt aber auch ellenlange Sandstrände, wo du dann auch kilometerweise nur am Sandstrand entlang laufen kannst. Das finde ich an der Küste ganz toll. geht man ein bisschen ins Hinterland, in die sogenannte Speyside Area, wo ja auch der Whisky Trail angesiedelt ist mit seinen über 50 Brennereien. Das ist eben sanfte Hügellandschaft. Hügellandschaft mit Gras überwachsen, was je nachdem, wie das Licht fällt, teilweise aussieht wie so ein plüschiger Teppich. Richtig gemütlich. Dazwischen dann die Pagodentürmchen von den Whisky-Destillerien und immer dieser Geruch der Whisky-Produktion in der Nase. Das ist total toll. Und noch ein bisschen weiter südlich kommen wir dann in die richtige Berglandschaft, in die Cairngorms, wo du auch so eine abwechslungsreiche Landschaft hast zwischen Kargheit, aber auch viel Wald und vielleicht sogar schon ein paar Ausläufer der Moorlandschaft vom Rannoch Moor. Aber ich glaube, da sind wir dann schon ein Tiki wieder zu weit südlich. Das ist jetzt so im Groben, was ich etwas zum Osten sagen kann, was ich sehr schön finde.
So, wenn Menschen an den Osten denken, dann kratzen sie oft eine der großen Sehenswürdigkeiten dort an. Das ist das Schlachtfeld von Culloden. Das ist auch durchaus aus meiner Sicht ein Must-See, auch wenn es dank des Erfolgs der Serie Outlander da immer voller geworden ist. Trotzdem, für mich gehört das natürlich, also du hast vorhin die Geschichte angesprochen, die sich auch stark im Osten Schottlands abgespielt hat. Das ist natürlich so ein Ort, in dem ja die Geschichte Schottlands zu einem Stück kulminiert ist und einen großen Wendepunkt eingeschlagen hat. Grob gesagt, wäre Culloden nicht verloren worden, dann gäbe es vermutlich heute ein unabhängiges Schottland. Das ist sehr wahrscheinlich sogar. Nebenbei, wenn euch das Thema interessiert, darüber habe ich natürlich ein eigenes Video gemacht und demnächst kommt auch noch ein Video raus, das sich damit beschäftigt, was wäre denn wirklich passiert, wenn die Jakobiten gewonnen hätten in Culloden? Hätte sich dadurch wirklich was verändert? Aber das nur so als kleine Aussicht für das, was noch auf dem Kanal kommt. Culloden, sehr, sehr sehenswert. Das ist für mich ein deutliches Must-See. Ich glaube, jeder, der mal nach Schottland reist, sollte da mal vorbeigucken, weil das einfach so tief und wichtig in der schottischen Geschichte verankert ist. Aber es gibt vielleicht noch ein paar andere Must-Sees. Hast du da für uns noch ein paar Ideen aus deiner, ja, also was ist so, ne, wo gehen auch viele Touristen hin in dem Bereich vielleicht?
Nun, viele Touristen gehen natürlich zum Balmoral Castle. Das ist ja nun mal das kleine Wochenendhäuschen von King Charles und sein kleines Ferienhäuschen. Das zieht natürlich wahnsinnig viele Touristen auch an. Aber hier muss man auch wissen, wer im August unterwegs ist, wird wahrscheinlich keinen Zugang bekommen, weil die Royals dann für gewöhnlich dort sind und ihren Urlaub machen. In dem Zusammenhang ist auch interessant, was viele dann besuchen, die Braemar Highland Games. Das findet immer im September statt, am 1. September-Wochenende, wo die Royals dann natürlich auch vorzugsweise am Nachmittag dann auflaufen. Das ist natürlich auch immer etwas, wo viele Touristen hingehen. Und ein Must-See, denke ich, ist auch die Elgin Cathedral. Da mache ich jetzt wieder den Sprung so ein bisschen an die Küste. die ist sehr interessant in der Form, weil sie wurde aus Sandstein gebaut. Und Sandstein ist natürlich nicht unbedingt ganz verträglich mit dem rauen Nordseeklima, weswegen sie sehr renovierungsbedürftig war schon immer und natürlich auch noch ist. Aber das führte vielfach eben zur Zerstörung der Abbey, weil man es auch irgendwann einfach nicht mehr aufrechterhalten konnte, diese Pflege, so dass sie eben heute nur noch als Ruine zu sehen ist. Aber finde ich super interessant. Es ist ein sehr großes Areal. Ich zum Beispiel finde, hört sich jetzt vielleicht auch makaber an, aber ich finde britische Friedhöfe wahnsinnig interessant. Die Gestaltung mit diesen ganz tollen Grabsteinen finde ich faszinierend. Und das ist so ist etwas, wo jemand, der das so empfindet wie ich, da auf seine Kosten kommt. Und was die Elgin Cathedral, finde ich, auch noch sehr interessant ist, macht, ist der Biblical Garden, der da inzwischen dran angeschlossen ist. Ein Garten, der 110 Pflanzen beherbergt, die alle einen biblischen Zusammenhang haben. Und in dem Garten findest du auch sehr viele Skulpturen, die mit der Bibel auch zusammenhängen und auch mit diesen Pflanzen. Und das macht es, finde ich, auch sehr interessant und ist auch ein Highlight, was, meine ich, man besuchen sollte, wenn man da ist. Als Must-See.
Also da bin ich ja direkt froh, weil ich glaube, ich habe alle Must-Sees abgedeckt, außer die Highland Games selbst zu sehen. Aber in Bremer war ich auch. Immerhin, hui, also da habe ich, die habe ich dann schon entdeckt. Check hinten dran. Und auch mit deiner Liebe für so Friedhöfe bist du, glaube ich, nicht allein. Also ich kenne viele auch aus der Community von mir, die das sehr gerne machen. Und zwar nicht aus einer makaberen Leidenschaft heraus unbedingt, sondern weil wirklich die Grabsteine und oft manchmal ja auch Mausoleen, die sind wirklich sehr kunstvoll gearbeitet, so wie ich es eigentlich in Deutschland selten sehe. Ja. Vielleicht auch, weil einfach bei uns zu viele Friedhöfe mit der Zeit schon kaputt gegangen sind oder einfach wieder gekommen sind auf die eine oder andere Art und Weise. Und gerade da im Osten findet man wirklich interessante Friedhöfe. Auch das kann ich einfach nur unterstreichen und freue mich, dass wir da auch eine ähnliche Leidenschaft in dem Bereich haben. Als ich mit Katrin da war, war uns auch relativ wichtig, dass wir uns ein bisschen bewegen in der Gegend. Und ich war doch überrascht, wie viel Wanderwege, Mountainbiking-Areas und so weiter es da gab. Das ist ja auch ein Punkt, den du gerne mitvermittelst, glaube ich, bei deinen Reisen, oder? Das heißt, du wirst auch für körperlich Aktive ein bisschen was zu entdecken haben. Kannst du da noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, also zum einen, wenn wir uns auf jetzt diese Gegend einschießen, hier gibt es für Wanderenthusiasten den Speyside Fernwanderweg. Schottland ist ja allgemein bekannt, dass es diverse Fernwanderwege aufruft, aber jetzt in dieser Region ist es eben der Speyside Fernwanderweg. Der ist, bin mir nicht 100% sicher, ungefähr 135, 140 Kilometer lang. Er verläuft einmal von der Speyside-Mündung, da bei Nörn ungefähr die Ecke geht das los, bis in die Cairngorms nach Aviemore. Und er ist ein Fernwanderweg, der jetzt nicht ganz so anspruchsvoll ist, was Höhenmeter anbelangt. Er verläuft aber durch abwechslungsreiche Landschaft, eben von der Küste durch die Hügellandschaft des Speyside. Du hast da auch die Möglichkeit, vielleicht mal die eine oder andere Destillerie dann noch zu besuchen. Du musst ja nicht fahren, du kannst dann auch mal ein Stückchen trinken.
Beschwingt weiter.
Und dann geht es beschwingt weiter. Genau, entlang von Bahntrassen, durch offene Landschaft, durch Waldlandschaft bis eben nach Aviemore. Das ist eine Möglichkeit. Und hier arbeite ich auch mit einem Reiseveranstalter zusammen, der sich eben auf Fernwanderwege spezialisiert hat, sodass für denjenigen, der den Wanderweg nimmt, alles organisiert ist mit Gepäcktransport und dem ganzen Gedöns. Ich biete aber natürlich auch diverse Ideen an, was man ansonsten an Wanderungen machen kann, die so Tageswanderungen sind oder vielleicht so Halbtageswanderungen, wie eben Teilstück der Küste langlaufen, wo ist es da vielleicht am interessantesten und am schönsten. Und aber auch in den Cairngorms oder so, was sind interessante Wanderwege, was man da als Tages- oder Halbtagestour machen kann.
Ja, wir waren ja auch, wie gesagt, ein bisschen vor Ort und haben geschaut, dass wir da auch einiges eben, wir nennen es immer Spazierwandern, weil wir diese Fernwanderwege, das ist, glaube ich, weiß nicht, da so ein 20-Kilo-Rucksack oder so durch die Gegend schleppen, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding unbedingt.
Darum gibt es ja den Gepäcktransport. Gut.
Das ist dann richtig. Ich habe allerdings neulich mit Leuten gesprochen, die machen das wirklich dann mit ihrem Rucksack noch weiterhin. Die sind älter als ich und da ziehe ich dann meinen Hut davor. Als junger Mann habe ich das ja durchaus auch gemacht. Aber ich habe schon gehört, es gibt ja auch diese Transportmöglichkeiten. Die habe ich schon gehört, dass es das teilweise auch im Westen auf dem Hebriden Way und so gibt.
Überall.
Aber für uns war das eigentlich auch ganz schön, dass wir so ein bisschen einfach ja, wie gesagt, wir haben so Spazierwanderungen, also die sind so irgendwie, ne, das kannst du noch nicht als Wanderung bezeichnen. Das sind dann so zwischen, ja, 8 und 14 Kilometer, die wir relativ gemütlich und ohne Gepäck zurücklegen, einfach in schönen Bereichen. Da haben wir ja, wir haben ja uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, da haben wir so einen Bereich, wo wir gesagt haben, den finden wir beide schön.
Ja.
Das Loch an Ellen. Also vielleicht magst du zu dem noch ein bisschen was erzählen. Wann warst du eigentlich das letzte Mal dort?
Oh Gott, ja, wann war ich da? Ich glaube 2019, also noch vor Corona.
Vor Pandemie, ja.
Ja, genau. Und diesen Wanderweg fand ich auch wunderschön, weil er war nicht so anspruchsvoll. Es war alles sehr eben. Es ging eben nicht hoch hinaus. Es ging durch Waldgebiet. Hier fand ich so wunderschön, dass unter den Bäumen von der Vegetation her wahnsinnig viel Heidekraut da war. Gut, es blühte zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war im Mai dort. Aber zwischen dem Heidekraut überall tonnenweise Wildheidelbeeren. Dass ich mich geärgert habe, hätte ich das gewusst, hätte ich eine Tupperdose mitgebracht. Aber okay, die Heidelbeeren waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht reif. Aber es ist etwas, muss man wissen. Und wer dann zu der Zeit da ist, nehme die Tupperdose mit, der kann sich dann an Heidelbeeren gütlich tun. Parallel ging der Weg dann natürlich auch an diesem Loch an Eileen oder wie heißt es genau?
Loch an Eilen.
Eilen.
Also Loch ist klar, Eilen heißt einfach der Insel. Also das ist die Insel, die in der Mitte ist.
Und, genau. Und das ist ein Loch, diese Insel. um dieses Loch halt drumherum, Wanderwege über Stock und Stein, Trampelpfade, breite Wege, Wald, dann der offene Blick auf das Loch, das finde ich einfach sehr beeindruckend. Mhm. Und immer also, natürlich dann die Berglandschaft im Hintergrund, ne, so als Background. Cool.
Also das sieht da immer noch so aus und auch uns sind die Heidelbeeren in der Tat aufgefallen. Wir haben nicht gesammelt, aber das ist wirklich so, wie ich es mir früher, wenn ich mit meiner Oma in Nürnberg in den Wald gegangen bin, ungefähr so viel war das. Also da sind wir in die Blaubeeren gegangen. Was mich immer so fasziniert, auch generell an der Gegend, ist die Art der Bäume, die da stehen. Das sind ja alles dieses schottischen Kiefern, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig habe. Scott Pines müsste es sein. Mhm. Und alle haben so einen leicht rötlichen Touch. Also die haben was ganz Eigenes, finde ich. Und unter diesen Bäumen durch zu wandern, rund um dieses Loch, das hat uns auch extrem gut gefallen. So gut, dass wir es direkt dann spontan noch ein Stück verlängert haben. Das ist ja dieser Bereich, das Gebiet heißt, oder das Gut heißt, Rothy Melchers. Da kann man dann, wenn man Lust hat, wenn man nach der Wanderung, ich glaube, um das Loch sind es 6-7 Kilometer sowas, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also gar nicht so lang, wenn man die kurze Runde nimmt, gibt da auch ein kleines Caféchen und so, ein Café mit einem kleinen Antiquitätenladen sogar drin, also es war ganz goldig, hat mich total begeistert und wenn man dann eben Lust hat, kann man eben noch einen zweiten Weg da nehmen, wenn das Wetter gerade gut ist und dann noch ein bisschen verlängern, also das hat mir auch extrem gut gefallen.
Und
wir haben natürlich, also
und man kann vom Parkplatz sogar, wenn du dann den Parkplatz wieder erreicht hast, da haben wir den Tipp bekommen von dem Parkwächter, kann man noch über einen Trampelpfad tatsächlich so einen Berg hochlaufen. Aha. Und von da hast du nochmal einen ganz tollen Blick auf das Loch runter. Sieht auch cool aus.
Okay, das schade. Der ist mir zum Beispiel jetzt entgangen.
Beim nächsten Mal.
Finde ich schade. Das, in der Mitte steht ja dann auch eine kleine Insel mit einer Burg drauf, was
richtig.
Das Ganze einfach nochmal so richtig schön ansehnlich macht. Da haben wir uns hingesetzt und haben da gibt es eben auch so einen kleinen Weg und Durchbruch mit Blick. Da haben wir sogar noch Schwimmer gesehen, die in diesem eiskalten Wasser gebadet haben, sehr mutig. Und das war auch ein sehr schöner Blick eben auf diese Burg.
Genau.
Also da haben wir so einen gemeinsamen Bereich, aber wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen und so, du hast ja auch noch weitere, die ich nicht kenne. Welche kleinen Wanderungen oder Wandertipps hast du noch für uns?
Also wenn wir in den Cairngorms mal bleiben, für diejenigen, die es eben dann etwas anspruchsvoller lieben, kann ich nur empfehlen, tatsächlich den Rhyvonne-Pass, so heißt er, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, zu wandern. Das geht eigentlich, wenn du von Aviemore aus in die Cairngorms reinfährst, Richtung dem Berg Cairngorm, gibt's da eine Rentierfarm. Dazu kannst du ja, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Und an der Rentierfarm kann man parken. Und von dort geht der Weg dann los, der dann auf diesen Pass raufführt. Und hier bekommt man dann auch wirklich so ein bisschen die Differenz zwischen Tal und Berg zu spüren, was die Temperaturen anbelangt. Und der Wind nimmt eben stetig zu. Und wenn du dann da oben den Rivone-Pass mit dem Berg erreicht hast, da gibt's dann auch so einen Steinhaufen. Das machen ja viele Wanderer, die dann so einen Steinhaufen da peu à peu aufbauen. Da kannst du dich dann hinter verstecken, damit der Wind dich nicht umpustet. Und hast von dort dann ganz tollen Überblick über die ganzen Cairngorms, über die ganze Hügellandschaft, Berglandschaft ist das ja dann auch sehr faszinierend. Und das ist, wie gesagt, eine etwas anspruchsvollere Wanderung, aber auch gut an einem halben Tag zu machen. Aber wie viele Kilometer das sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann dir nur sagen, es war eine Halbtagestour, die ich total toll fand. Na, also das ist mal ein Tipp noch da in den Cairngorms. Und wie gesagt, das Thema Rentiere ist ja auch etwas merkwürdig, mutet man oder vermutet man ja eher in Skandinavien, aber nein, sie gibt es auch in den Cairngorms.
Genau, also wir haben die ja besucht beim letzten Mal. Auch wieder schade, dass ich nichts von dem Tipp wusste, den du gerade jetzt erwähnt hast. Hätten wir noch machen können, Katrin und ich, als wir dort waren. Wir haben uns noch überlegt, wo kann man da lang gehen. Weil wir haben in der Tat die Rentiere besucht, die Rentierherde, die es dort gibt. Das kann man nicht einfach so machen. Da muss man sich vorher anmelden, muss mit einem Guide hochgehen, weil nur der schließt einem dann auch das Gatter auf. Okay. Und natürlich kostet das auch was. Und ich finde das aber auch völlig in Ordnung, weil die stecken das komplett in den Erhalt dieser Rentierherde rein. Dass es Rentiere da gibt, eigentlich gehören die da nicht hin.
Ja. Nee.
Also die sind eigentlich so vor ein paar tausend Jahren da schon ausgestorben. Es war gar nicht so irgendwie, dass die erst vor ein paar hundert Jahren oder so getötet wurden, alle da. Aber es gab jemanden, der ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg dahin gezogen. Jemand, der eigentlich mit Alaska sehr gut vertraut war und hat sich gedacht, ach, das sieht eigentlich so aus, als könnten da Rentiere leben. Und nach dem Krieg brauchen wir eh Fleisch. Wie wäre es, wenn wir jetzt ein paar Rentiere ansiedeln? Das hat er dann also gemacht und irgendwann sind sie dann aber drauf gekommen, ach nee, die sind eigentlich so lieb, wir töten die gar nicht. Das heißt, von dieser Rentierherde wird in der Tat kein Tier für Fell oder Fleisch oder so getötet. Die dürfen da alle leben dann eben oberhalb der Baumgrenze und ein Großteil davon in einem Gehege. Einige laufen aber auch frei in den Cairngorms rum. Das wird dann eben immer darauf geachtet, wer sich mit wem vermählt und so. Deswegen sind die so ein bisschen getrennt. Und die kann man besuchen, da geht's rein mit dem Guide und dann bist du wirklich umgeben von Rentieren. Die haben keine Angst vor dir, weil die wissen ja auch, du tust ihnen nichts, du kannst die füttern. Du streicheln geht nicht, weil streicheln empfinden sie als Aufforderung zum Weggehen. Das habe ich auch. Also solche Dinge lernt man dann, weil wenn die sich untereinander berühren, dann heißt es, komm, lass mich mal daran. Ja? Deswegen ergibt es mit dem Streicheln gar keinen Sinn. Muss aber auch nicht sein, weil es ist einfach faszinierend, diese Tiere in der Nähe um dich rum zu haben. Also das ist, wenn du es noch nicht gemacht hast und
du kommst, siehst
mein Tipp für dich an der Stelle. vielleicht auch noch so, wo wir gerade so ein bisschen beim Tipps austauschen sind und du hast Aviemore erwähnt und die Speyside-Wanderung und so. Auch da haben wir so ein bisschen Zeit verbracht. Ich mochte Aviemore jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Es ist halt so ein Wanderstützpunkt. Man hat da unheimlich viele Geschäfte, die dir auch irgendwie alles, was du vielleicht brauchst zum Wandern, verkaufen können, aber es ist nicht wunderschön da.
Nee, es ist sehr touristisch, ja.
Wir waren ein Stück weiter in Boat of Garten. Eine wunderschöne Bahnstation übrigens dort auch. Aber es gibt dort auch das Loch Garten, also ein Naturschutzgebiet, ist das auch. Alles bewaldet, zwei Lochs, die man in Ruhe dort durch einen Spaziergang eben kennenlernen kann und noch eben eine Vogelbeobachtungsstation.
Betonung auf Spaziergang, ja. Also auch
das war eher ein Spaziergang, ja.
Eher ein Spaziergang. Mhm.
Genau, eher ein Spaziergang, also ein paar Kilometer, ja, durch Waldgebiet. Also man kann das immer ausdehnen ein bisschen, wenn man Lust hat. Aber es ist eher ein Spaziergang. Mich hat aber eben dieses, in der Natur dort, also man ist da auch relativ schnell alleine und ruhig. Also wir waren ja im Juni und ich glaube, wir haben 2 Leute oder so getroffen. Also das ist auch noch so ein Tipp von mir an der Stelle. Aber du hast ja auch noch, du hast, glaube ich, noch weitere dann echte Wandertipps für die Hardcore-Aktiveren. Hast du für, ich bin mit meinen kleinen Wandertipps, komme ich da so ein bisschen so mach zu kurze Angebote quasi.
Ja, also wenn wir da nochmal, also wenn wir mal in den Cairngorms bleiben, aber dann auf die andere Seite gehen, also in den Westen der Cairngorms, quasi an der Grenze zum Royal Deeside, das geht ja so ineinander quasi über, gibt es ja eben Braemar und von Braemar aus, das ist ja auch nicht so weit zum Balmoral Castle dann, von Braemar aus gibt es auch nochmal einen tollen Wandertipp auf den Marone. Das ist der Hausberg quasi da bei Braemar. Und das ist eigentlich nochmal so ein Pendant zu dem Rivone Pass, was ich gerade beschrieben hatte, was ziemlich steil bergan geht und doch schon ein bisschen Kondition dann auch abfordert, was aber dann wirklich eine Tageswanderung ist, wo du auch unbedingt ein Picknick und alles mitnehmen solltest, weil auf dem Berg selber gibt's natürlich nichts, aber wo du dann wieder einen Wahnsinnsrundumblick hast, auf der einen Seite dann über die kargen Cairngorms und auf der anderen Seite ins Royal Deeside runter, was ja weitaus bewaldeter ist und grüner ist. Also es ist dann schon wieder abwechslungsreicher. Wo nehmen wir das Thema wieder auf? Und das ist auch nochmal ein ganz toller Tipp.
Okay, also ich sehe schon, habe einiges aufnotiert, was ich da noch machen muss oder will auch. Jetzt bist du gerade vom Speyside rüber über die Berge gesprungen, aber nochmal kurz so, wir haben den Speyside Way erwähnt, der führt ja am Spey entlang, wenn ich das richtig verstehe. Ich meine, ich hätte auch Teile davon gesehen und der Spey ist wirklich wunderschön, soweit ich ihn sehen konnte, so um Boat of Garten eben rum, ja. Kommt er auch vorbei. Und gibt es denn Leute, die irgendwie dann von Distillery zu Distillery laufen? Gibt es da so einen Whisky Trail oder ist das eher nicht ratsam? Also da kenne ich mich nicht aus.
Also zum einen bei den Whisky-Brennereien, auch wenn da 50 auf einem Schlag da in dieser Gegend sind, kannst du nicht alle 50 besuchen, weil es gibt also davon letztlich nur eine Handvoll, die überhaupt über ein Visitor Center verfügen, was du besuchen kannst. Von daher, selbst wenn es einen Weg gäbe, was mir jetzt nicht bekannt ist, würde es wenig Sinn machen, da entlang zu laufen. Es gibt den sogenannten Whisky Trail, ja, aber das ist dann wirklich ein Trail, den man motorisiert oder Minimum mit einem Fahrrad dann abarbeiten sollte. aber zu Fuß, nein, dafür ist der zu umfangreich.
Also da ist kein Angebot, das jetzt besonders in der Richtung wäre. Okay, also ja, dann haben wir jetzt doch den aktiven Teil ein Stück weit quasi uns vorgenommen gehabt. Also ich sehe schon, dass da wirklich noch einige. Also ich muss auch noch mal sagen, es war echt toll, was wir da alles entdeckt haben im Osten, was es zu erwandern gibt. Dazu ja dann auch noch ein bisschen mehr in den nächsten Folgen. Also wir haben auch noch einige tolle Sachen parat, die wir gesehen haben auch. Vielleicht, wir haben ja am Anfang über die Must-Sees gesprochen, aber jetzt, wenn ich mit Bärbel Lekhorn direkt spreche, was sind denn so ein bisschen deine Lieblingsorte oder deine Geheimtipps, die du noch mit uns teilen magst, wenn du überhaupt willst?
Also in dem Bereich als Geheimtipp würde ich noch die Pluscarden Abbey empfehlen wollen. Die Pluscarden Abbey ist ein aktives Kloster, ein Benediktinerkloster, was es seit dem Mittelalter schon gibt und eben nach wie vor noch aktiv ist. Mhm. Und das wirklich Interessante an diesem Kloster ist, dass die Messen tatsächlich noch als Choralgesänge abgehalten werden. Es gibt Messen in englischer Sprache, es gibt Messen in lateinischer Sprache und wie gesagt, alles in Choralgesängen. Ich habe es leider selber auch noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich möchte da so gerne mal hin, aber es hat nie gepasst, weil die Zeiten sind eben so, wo ich dann eigentlich unterwegs bin zum Wandern, weißt du? Und wenn ich zurückkomme, dann findet keine Messe mehr statt. Darum habe ich es selber leider noch nie erlebt. Aber das würde ich sehr gerne mal. Und das wäre noch so ein Geheimtipp, denke ich, wo man auch nicht so unbedingt dran vorbeikommt. Man muss eben das wissen, dass es diese Abbey gibt und die liegt auch ein bisschen abseits. Da muss man dann die Hauptstraße halt schon mal verlassen.
Spannend. Also ich habe davon schon mal gehört. Ich glaube, in der Fernsehsendung sogar schon mal gesehen, aber es war mir überhaupt nicht, also ich hätte jetzt nicht sagen können, wo das jetzt ist oder war oder so. Also kommt dann auch auf meine Bucketlist für das nächste Mal, wenn ich den Osten besuche, um das zu sehen. Ja, wenn jetzt Menschen sich für den Osten interessieren, jetzt kommt so ein bisschen der Werbeblock. Ich nehme an, du als Reisebüro hast da auch was parat, oder? Um den Osten zu erkunden. Wie funktioniert das überhaupt generell bei dir mit den Reisen?
Also erstmal zur Frage 1. Natürlich habe ich was parat. Ich habe für den Osten tatsächlich einen eigenen Tourvorschlag aufgelegt. Das ist eine dreiwöchige Reise, weil es gibt eben so irre viel zu sehen. Das kannst du nicht in einer Woche abgrasen. Das ist unmöglich. Und diese Tour heißt Go East, die Ost Highlands. Da können wir natürlich auch den Link dann noch in die Videobeschreibung mit reinpacken. Kein Thema. Ansonsten, wie läuft das bei mir ab? Also ich habe, wie gesagt, auf meiner Webseite Tourvorschläge. Die können bei Interesse 1:1 so gebucht werden, wenn sogleich der Nagel auf den Kopf getroffen wird. Wer aber Änderungswünsche hat oder andere Vorstellungen oder noch was mit aufnehmen möchte oder hier länger oder dort kürzer bleiben möchte, das lässt sich alles individuell ändern. Ich buche für meine Kunden den Flug, ich buche den Mietwagen, ich buche auch die Fähre, wenn lieber mit der Fähre angereist werden möchte. Ich buche natürlich die Unterkünfte und hier arbeite ich in erster Linie mit Bed and Breakfasts zusammen im Bereich so 4, 5 Sterne. Das ist für mich der Standard, damit eben gewiss ist, dass auch das Badezimmer sich im Zimmer befindet und nicht irgendwie und nicht irgendwie über den Gang oder noch mit 20 anderen geteilt werden muss oder so. Also ich meine, solche Bed and Breakfast gibt's ja eigentlich kaum noch. Aber Bed and Breakfast, finde ich, ist für Gesamtgroßbritannien die so urtypische Unterkunftsart, wo du in den Kontakt kommst mit den Bed and Breakfast Betreibern und somit auch in den Genuss dieser wahnsinnig tollen schottischen Gastfreundschaft. Und das erlebst du halt nur in diesen Bed and Breakfast. Das ist nicht so anonym wie ein Hotel. Und darum eben diese Bed and Breakfast. Und du bekommst da als Gast ja auch noch wahnsinnig viele Tipps, denn die Unterkunftsbetreiber sind sehr an Unterhaltung interessiert. Die reden dir quasi fast eine Prinzenrolle ans Ohr, wenn man so möchte. Die sind da also nicht so kontaktscheu wie der Deutsche an sich. Das ist natürlich vielleicht für den Deutschen, der das erste Mal dorthin reist, etwas gewöhnungsbedürftig, aber das macht wahnsinnig viel Spaß und man darf auch keine Scheu haben, dass man vielleicht kein perfektes Englisch spricht, denn ganz ehrlich, unser Englisch ist immer noch besser als deren Deutsch, das muss man sich dann mal vergegenwärtigen und wenn man sich mit Händen und Füßen unterhält, macht das auch Spaß und man bekommt so viele Tipps noch mit dabei, das ist eben, weswegen ich mit Bed & Breakfast da zusammenarbeite und die dem Kunden dann auch so vermittelt, dass eine ganz tolle Reise dann eben halt entsteht.
Das finde ich sowieso immer so spannend, also auch das eher ein Ding des Ostens, einfach weil da mehr Menschen auf einen Schlag sind, aber man kommt eigentlich immer mit Menschen dort ins Gespräch, ja, entweder sind es andere Reisende, oft auch Deutsche, aber sehr oft auch Briten, die selber irgendwie auf Urlaub im Land sind und die haben immer eine tolle Geschichte parat und viele kommen dann auch noch mit 2, 3 Sätzen Deutsch irgendwie rum und freuen sich eigentlich meistens irgendwie, erzählen dann ganz oft, also was wir ganz oft hatten, ältere Menschen, die dann noch nach dem Krieg in Deutschland selbst stationiert waren und so. Einmal habe ich einen getroffen, der hat uns erzählt, wie die Highlands noch geholfen hat, mit zu elektrifizieren, was damals ja überhaupt nicht so, also mit damals rede ich auch so kurz nach dem Krieg und so war das nicht selbstverständlich, dass in den letzten Ecken der Highlands schon Strom lag. Also das sind oft so spannende Geschichten und es ist gar nicht so weh. Also ich habe in Deutschland ja oft so das Gefühl, dass es viel schwieriger ist, in so einen Chat reinzukommen. Für die ist das ja ganz normal, dass nach dem Abendessen einfach noch ein Schwätzchen gehalten wird. Und diese Art der Kultur, die schätzen sowohl Katrin als auch ich ganz, ganz alt mittlerweile.
Ja, und ich finde das auch immer ganz toll. Ich selber buche ja auch des Öfteren mal ein Cottage für uns. Mhm. Und wenn wir dann einkaufen gehen im Supermarkt, finden wir das auch so schön, dass man sich an der Kasse wesentlich mehr Zeit nimmt. Während ich hier ja kaum hinterher komme, die Sachen wieder in den Einkaufswagen reinzuschmeißen quasi, nennt man sich dort die Zeit, das ganz gemütlich zu scannen. Und dazwischen wird noch ein Schwatz gehalten. Wo kommt man denn her? Wo will man denn hin? Was macht man denn? Und warum denn ausgerechnet hier? Und selbst die Leute, die hinter einem stehen und warten ganz geduldig, texten einen dann auch noch ganz gerne zu. Und das, finde ich, das macht eben diese Gastfreundschaft aus und den Spirit von Schottland.
Genau, wenn man nicht gerade in den großen Tesco oder Coop geht, wo mittlerweile leider auch schon die Self-Scanning-Services sehr großen Platz einnehmen. Aber wir haben es also auch gerade so, wir freuen uns immer so. Und auch das ist im Osten sehr viel präsenter als im Westen natürlich, so in Antiquitätengeschäfte zu gehen und nach kleinen Schnäppchen zu jagen und so. Und dann sind das oft relativ ältere Herrschaften, die da drin stehen. Und mit denen kommt man immer ins Gespräch. Und das ist eigentlich immer sehr, sehr freundlich. Und
ja,
sehr, sehr
die wirken selber schon antik, ne?
In einer guten Art und Weise.
Selbstverständlich in einer guten Art und Weise, das stimmt.
Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen über Speyside, Moray, Cairngorms und ein bisschen Royal Deeside. Natürlich können wir es nur ankratzen, das ist ganz klar. Nächstes Mal, und wir haben gar nicht fest ausgemacht, wann das nächste Mal sein soll, das lassen wir auch so ein bisschen offen. Wir werden es immer wieder, wann wir halt auch Zeit und Muße dazu finden, machen. Nächstes Mal wollen wir über Aberdeenshire sprechen. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das war die eine Stadt, die mir jetzt noch gefehlt hat, war Aberdeen. Die habe ich auch im Detail angeguckt und auch da werden wir sicherlich einiges zu besprechen haben. Da freue ich mich schon drauf. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke, liebe Bärbel, dass du heute schon aus dem Nähkästchen geplaudert hast und mich hier unterstützt und freue mich dann auf das nächste Mal, wenn es ums Aberdeenshire geht.
So machen wir das. Klingt doch nach einem super Plan.
Dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Chiria draste agus. Euch war.
Tschüss.